Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Waldpilzwelten. Mein Name ist Angela Simonsmeier und am anderen Mikrofon wie immer Markus Blaschke.
Ja, auch ein Hallo von mir aus.
Wir haben heute ein ganz wichtiges Thema uns vorgenommen und dieses Thema werden wir auch über die nächsten 1 bis 2 Folgen noch ausdehnen, weil es wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es uns um Pilzgifte, beziehungsweise um Giftpilze. Und Markus, du bist Pilzsachverständiger und das ist natürlich eine deiner Hauptaufgaben, wenn die Leute zu dir kommen, dass du dafür sorgst, dass die sich keine Pilzvergiftung zuziehen, ne?
Ja, diese vorbeugende Geschichte ist natürlich wirklich das Allerwichtigste, was wir so als Pilzberater haben. Manchmal wird es einem fast ein bisschen viel, weil die Leute so praktisch ihre Pilze da alle aussortiert haben wollen. Aber es geht natürlich hier um den Gesundheitsaspekt und der steht auf jeden Fall ganz, ganz hoch an. Warum wird es manchmal so ein bisschen viel? Weil wir machen zum Beispiel Tage, wo wir die Leute auffordern, mit ihren Körben zu kommen, explizit. Und dann sind es halt wirklich manchmal Hunderte, ja fast, glaube ich, Tausende von Pilzen, die wir da in den Händen haben. Und man guckt sich halt jeden an. Und man will natürlich auch nichts falsch machen. Und es sind immer wieder dieselben Arten, die eigentlich da so auffällig vorbeikommen, sowohl von den Speisepilzen als aber eben auch von so manchem Giftpilz. Und darüber wollen wir uns heute ein bisschen eben unterhalten.
Ja, es gibt natürlich so ein paar Klassiker, ne, die also Speisepilzen ganz besonders ähnlich sind. Aber ich glaube, wir zäumen das Pferd hier mal so ein bisschen von hinten auf und schauen uns mal an, was gibt es eigentlich für verschiedene Vergiftungssyndrome und welche Arten stecken dann dahinter und mit welchen Speisepilzen kann man die verwechseln. Und so ein Klassiker und wahrscheinlich, nehme ich an, auch so das häufigste, was einem wahrscheinlich über den Weg läuft, ist das sogenannte gastrointestinale Syndrom. Also auf Deutsch gesagt, wenn man Magen-Darm-Probleme nach dem Pilzgenuss bekommt, richtig?
Genau, also das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr häufig auftritt. Und die Latte an Pilzen, die dafür ursächlich sind, die ist auch extrem lang und man fasst hier also eben viele Pilze zusammen, die praktisch dieselbe Wirkung nachher haben, auch wenn es vielleicht im Körper immer ein bisschen anders abläuft. Aber so hauptsächlich geht es halt darum, Magen-Darm-Störungen, Leibschmerzen und eventuell eben auch Brechanfälle.
Okay, und was für Pilze, kannst du ein paar Beispiele nennen, welche da so besonders häufig für sorgen, also welche besonders häufig versehentlich gegessen werden?
Ja, also ich glaube mal, einer der wichtigsten, der mir so untergekommen ist, gerade in den letzten Jahren, sind die Karbol-Egerlinge. Also da bin ich schon einige Male auch dann im Krankenhaus gewesen und habe dann eben noch Reste von den Pilzen vorgezeigt bekommen. Oder manchmal gab es auch keine Reste und ich habe dann versucht, mit den Leuten zu sprechen und herauszubekommen, was kann es gewesen sein, womit könnten die das verwechselt haben. Und da waren es halt wirklich diese Karbol-Egerlinge. Dazu vielleicht auch eine Geschichte von mir. Also als Kinder kann ich mich noch gut erinnern, wir wussten so ungefähr, was sind Wiesenchampignons und waren viel alleine unterwegs. Und von einem Karbol-Egerling hat damals niemand gesprochen und wir sind immer wieder nach Hause gekommen, haben also da von den Wiesen unsere Pilze gesammelt gehabt und meine Mutter, die hat die zubereitet, die hätte sich da jetzt nicht ausgekannt und hätte die wahrscheinlich jetzt nicht unterscheiden können, aber es ist damals gut gegangen und wenn ich das jetzt sehe, wie viel und wie häufig ich also Karbol-Egerlinge entweder in die Beratung bekomme und auf der anderen Seite ich auch schon eben Vergiftungsfälle zu begleiten hatte, ist also dieser Karbol-Egerling offensichtlich sehr viel häufiger geworden. Also so ein bisschen mein Eindruck. Was ist dann was anderes? Einer, den vor dem sich ja viele fürchten, den es in manchen Regionen gibt, in anderen weniger, das sind die Satanspilze. Also die gehören da auch zu denen und das ist ja so immer das Gefährlichste, was man so ansieht bei den Röhrlingen, weil man muss ja sagen, bei den Röhrlingen haben wir das Glück, dass da also relativ selten Vergiftungen auftreten, weil es relativ wenig Giftpilze da haben. Und mit dazu gehört allerdings dann der Satanspilz. Sicherlich auch noch ein paar andere der seltenen Röhrlinge im Verwandtschaftskreis des Satanpilzes. Aber das wäre so das, was mir gleich mal dazu einfällt.
Ja, nun ist ja der Satansröhrling oder der Satanspilz ja wirklich, also an vielen Stellen so rot, dass er ja wirklich schon quasi einem entgegenschreit, iss mich bloß nicht, ja. Also was ich dann viel gemeiner finde, ist ja so zum Beispiel dieser Riesenschirmling, der mit dabei ist, grünblättriger Riesenschirmling sehe ich gerade. Und das ist ja immer so eine Verwechslungsgefahr mit dem Parasol, oder?
Ja, da muss man eben auch wirklich dann die Arten genau kennen, ne? Also das ist das, was ich immer wieder versuche, hier auch den Leuten klarzumachen. Man muss sehr gut die Arten kennen und man kann nicht vieles pauschalisieren. Also nicht sagen, alle Riesenschirmpilze sind gute Speisepilze. Da gibt es eben dann immer wieder doch Probleme. Genau, und was auch noch so am Rande da mitspielen kann, das ist mehr so individuell, das ist das doch bei einer ganzen Reihe von Schmierröhrlingen. Das sind die Röhrlinge, die obendrauf so eine gelartige Schicht auf dem Hut haben. Und wenn es dann etwas feuchter wird, also kann das schon richtig stark schleimig werden. Dazu gehört insbesondere zum Beispiel der Butterpilz, haben wir als Kinder auch viel gesammelt. Oder unter den Lerchen der Goldröhrling, der gehört ja auch zu diesen Schmierröhrlingen, dass man da eben auch aufpassen muss, vor allem wenn es dann ein bisschen mehr ist, was da gegessen wird, dass da ja eben solche Syndrome auftauchen und man zumindest Leibschmerzen bekommt, wenn man davon zu viel isst. Was wichtig zu erwähnen ist, im Hinblick auch noch zum Beispiel auf dieses Syndrom, ist halt die relativ kurze Latenzzeit. Also das merkt der Körper schon ja nach wenigen Minuten. Es kann selten mal auch ein bisschen länger dauern, so um die 4 Stunden, vielleicht im Extremfall mal 8 Stunden, aber das ist dann schon sehr unwahrscheinlich. Also meistens tritt das relativ rasch auf.
Okay, und was sind so die Gegenmaßnahmen, wenn man tatsächlich festgestellt hat, okay, man hat jetzt einen von diesen Klassikern leider zu sich genommen?
Ja, also wirkliche Gegenmaßnahmen gibt es da leider wohl nicht. Ich bin kein Arzt, das muss ich auch immer wieder sagen, wenn ich angefragt werde bei Pilzvergiftungen. Sicherlich, die Ärzte werden halt drauf schauen, dass die allgemeine Konstitution gut erhalten bleibt und so weiter und so fort, aber man muss das mehr oder weniger durchstehen. Also es dauert wohl vielleicht ein paar Tage maximal, aber dann ist es in der Regel auch überstanden.
Okay. Was haben wir denn noch so auf der Liste an Vergiftungssyndromen? Da gibt es ja noch eine ganze Menge mehr.
Ja, also eine Sache, die auch sehr häufig angesprochen wird, wenn man so Pilzberatung macht, das ist das Coprinus-Syndrom. Und das ist eine ganz andere Form eigentlich von Vergiftung und überrascht auch viele. Das ist nämlich der Fall, dass der Abbau von Alkohol im Blut durch die Mahlzeiten von Pilzen verhindert wird. Und insbesondere gelten da die Falten- und Glimmertintlinge im weiteren Sinne als Verursacher dazu. Und was auch noch bei der Geschichte ziemlich besonders ist, ist, dass das durchaus nicht ganz eng miteinander kombinieren muss. Also nicht, dass man glaubt, wenn ich jetzt mein Glas Wein trinke und dann den Löffel mit den Tintlingen da unglücklicherweise gerade zu mir nehme, dass es dann auftritt, sondern das können durchaus Mahlzeiten sein, die vielleicht in so einem Bereich von bis zu 3 Tagen auseinanderliegen können. Also ich habe vor 2 Tagen meine Pilze gegessen, in Anführungsstrichen, und selbst 3 Tage danach ist dann noch dieses Problem. Im ersten glauben viele, ach, dann kriege ich halt einen ordentlichen Rausch, auch wenn ich nur wenig Alkohol getrunken habe, aber es ist jetzt gar nicht diese Form von Symptomen, sondern das äußert sich halt in Geschichten, Sachen wie erstmal Gesichtsrötungen, aber dann auch extreme Schweißausbrüche, Pupillenerweiterungen und dann vor allem aber auch, dass das Herz also richtig stark auf Touren kommt und ja, es da zu großen Problemen kommen kann.
Also der Wirkstoff ist Coprin, das blockiert also den Abbau des Alkohols auf der Stufe des Acetaldehyds. Und das heißt, man hat im Grunde eine Acetaldehydvergiftung mit eben den beschriebenen Symptomen. Es ist also definitiv nicht witzig. Also man sollte das jetzt nicht irgendwie versuchen, dass man da irgendwie mit weniger Alkohol in den Rauschzustand kommt. Also das funktioniert definitiv nicht. Das ist eine ziemlich unerfreuliche Angelegenheit. Und wie gesagt, also man kann durchaus nach einer Pilzmahlzeit eben 3 Tage später, wenn man dann Alkohol trinkt, immer noch diese Vergiftung bekommen.
Und einen Pilz, der da auch so im weiteren Sinne oft genannt wird, allerdings, da konnte ich mich mal mit einem Spezialisten drüber unterhalten, das ist der netzstielige Hexenröhrling. Wahrscheinlich ist es nicht wirklich der netzstielige Hexenröhrling, wahrscheinlich ist der eigentliche netzstielige Hexenröhrling sogar einer, den man an sich essen könnte, aber die Verwechslungsgefahr mit ähnlichen aus dieser Gruppe rund um die Hexenröhrlinge, die stehen eben auch im Verdacht, da diesen Alkoholabbau zu verzögern oder zu verhindern.
Also grundsätzlich muss man übrigens sagen, dass die Kombination Pilzgericht und Alkohol keine gute ist. Ja? Also das, davon sollte man, glaube ich, prinzipiell abraten.
Ja, ganz so eng. Glaube ich, muss man es nicht sehen, wenn man jetzt Champignons isst oder so, dann glaube ich jetzt nicht. Oder gute Steinpilze, Pfifferlinge, da scheint es keine Probleme zu geben. Also so zumindest meine Erfahrungen von Pilzkursen, die ich ja mache und wo doch der ein oder andere dann auch mal was getrunken hat noch im Nachhinein. Also, aber sicherlich bei einigen Arten muss man auf jeden Fall aufpassen. Das sagt uns das, genau.
Okay, wir hatten es eben schon vom Rausch, ne? Wie schaut es denn eigentlich mit halluzinogenen Pilzen aus, beziehungsweise mit Vergiftungen, die irgendwelche Rauschzustände oder Halluzinationen hervorrufen?
Ja, also ganz obendran ist da natürlich immer im Gespräch das Psilocybin-Syndrom, also das durch spitzkegeligen Kahlkopf, Düngerlinge oder wohl auch durch den Grünspan-Täuschling ausgelöst werden kann. Und da typische Symptome sind dann wirklich Rauschzustände, aber man muss halt eben auch berücksichtigen, dass das insgesamt auf den Körper geht. Also es kommen dann auch Symptome vor wie extremer Blutdruckabfall oder starke Kopfschmerzen, Angstgefühle und Unruhe. Und bei diesen Pilzen treten die Symptome eigentlich schon auch nach sehr kurzer Zeit, also oftmals so nach 15 Minuten, kann auch mal bis zu 2 Stunden dauern, dann auf. Und also man darf das wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen und glauben, dass das jetzt irgendwie was ganz Harmloses wäre. Also da können schon ziemlich schwere Schäden auch verursacht werden.
Okay. Wie häufig begegnest du solchen Pilzen in einem Pilzkorb der Kundschaft, sage ich mal?
Also Grünspan-Träuschling kann schon mal irgendwann dabei sein, wenn es spät im Herbst ist. Kahlköpfe habe ich jetzt in der Pilzberatung noch keine vorgeführt bekommen jetzt. Ich weiß, dass sie weit verbreitet sind, in manchen Regionen mehr, in anderen weniger. Ich kenne ja so einen Fall, wo Kahlköpfe auf einem Friedhof in großer Zahl aufgetreten sind mal. Bei Düngerlingen, da ist das dann schon anders, weil da bekommt man immer mal wieder Kontakt, und zwar in einem ganz anderen Zusammenhang, nämlich wenn kleine Kinder auf dem Rasen spielen und dann Pilze mal verzehren. Also da kam es schon durchaus mal vor, dass da auch Düngerlinge dabei waren. Allerdings muss ich da sagen, toi, 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 haben die Kinder dann wohl vielleicht mal gerade reingebissen oder nur so ein kleines Stück erwischt, dass da also jetzt nichts weiter aufgetreten war.
Okay, und was macht man, wenn man feststellt, dass man da irgendwie versehentlich sowas zu sich genommen hat oder dass das Kind versehentlich sowas zu sich genommen hat?
Also erstmal muss man ganz ruhig bleiben, weil, wie gesagt, also das müssen schon gewisse Mengen sein, so ein einzelnes Pilzchen, in das man vielleicht reingebissen wurde. Und oftmals spucken die Kinder auch vieles davon wieder aus. Also das Wenigste wird eigentlich verschluckt. ist noch nicht kritisch zu sehen. Man sollte das Kind beobachten, wenn irgendwelche Symptome oder Besonderheiten auftreten, dann natürlich ärztliche Hilfe zu Rate ziehen. Und was auch ganz wichtig ist, ist dann für uns Pilzberater, die wir dann im Nachhinein versuchen, die Ärzte bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, ist halt zu gucken, dass man entweder Teile von dem Pilz oder Pilze, die vielleicht daneben gestanden hat, sicherstellt, möglichst natürlich rasch Kontakt mit einem Pilzberater aufnimmt, damit der auch sich das vielleicht anschauen kann, aber wenigstens doch sicherstellen, zum Beispiel in klar abgegrenztes Döschen und vielleicht dann im Kühlschrank aufbewahren oder was auch vielleicht hilfreich sein kann, vielleicht nicht letztlich zur genauen Artbestimmung, aber um eine Einschätzung geben zu können, Fotos zu machen von diesen Pilzen noch zusätzlich, weil manchmal können die sich schon in wenigen Stunden so verändern, dass es für den Pilzberater schwer wird, beziehungsweise er nicht mehr alle Merkmale so gut erkennen kann.
Gutes Vorgehen übrigens für sämtliche mutmaßlichen Pilzvergiftungen, nehme ich an?
Ziemlich sicher, ja, genau. Klar, wenn man natürlich die Diagnose bekommt, da könnte jetzt was wirklich Gravierendes drin sein, dann geht man bitte gleich zum Arzt. Aber ich sag mal, beim Kind mit einer ganz kleinen Menge, wo man weiß, der hat vielleicht gerade reingebissen, ist das auf jeden Fall der richtige Weg, denke ich.
Okay. Beim Thema Rauschzustand muss ich ja hier an meinen Interviewpartner denken, den ich da neulich mal hatte, mit seinem Fliegenpilz. Und wenn wir jetzt vom Muscarin-Syndrom sprechen, dann sprechen wir ja definitiv nicht von Fliegenpilzen, obwohl man das jetzt als erstes mal denken würde, ne? Amanita muscaria. Aber das Muscarin-Syndrom ist tatsächlich ein Problem, das ich beim Konsum von Fliegenpilzen bekomme, korrekt?
Das Muscarin-Syndrom tritt nicht bei den Fliegenpilzen unbedingt auf. Zwar ist der nach diesem Inhaltsstoff benannt worden, Amanita muscaria, aber in dem selber ist gar nicht so viel Muscarin drin. Muscarin ist viel, viel größeren Mengen drin in anderen Pilzen und dazu zählen insbesondere Risspilze, gewisse weiße Trichterlingsarten und was sehr häufig sind, das sind die Rettichhelmlinge, also diese ganz intensiv nach Rettich duftenden, mal mehr violett, mal mehr rosa, doch großen Helmlinge, die meistens ja auf der Nadel- oder Laubstreu im Herbst auftauchen. Also wirklich Pilze, die sehr, sehr häufig sein können und eben ziemlich giftig. Also im Verhältnis ist da beim Fliegenpilz gar nicht so viel drin. Und da kann es schon ziemlich starke Symptome geben, also mit Verlangsamung des Herzschlages, massiver Blutdruckabfall, Schweißausbrüche, oftmals auch in Verbindung mit Dingen, die wir schon vom gastrointestinalen Syndrom kennen, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Und auch hier sind die Latenzzeiten relativ kurz. Was ich mal in Erfahrung gebracht habe, ist, dass hier die Ärzte, wenn die das feststellen, tatsächlich wohl unter Abwägung aller anderen Dinge ein Gegengift verwenden können und das wäre Atropin, also das ja gewonnen wird aus den Beeren von Belladonna.
Okay, also ich bekämpfe ein Gift mit einem Gift, ja?
Ja, in diesem seltenen Fall scheint das wohl zu funktionieren.
Okay, also Muscarin ist ja ein Nervengift, ne? Also das heißt, es tut quasi so, als wäre es Acetylcholin und sorgt dadurch für eine Dauererregung. Ja? Also das kann durch das Enzym, das das Acetylcholin abbaut, eben nicht abgebaut werden. Dadurch kriegen wir so eine Dauererregung. Also es ist auf alle Fälle, sage ich mal, im Gegensatz zum gastrointestinalen Syndrom definitiv was sehr ernst zu nehmen ist, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Das bedeutet, wenn man also einen Verdacht hat, sofort zum Arzt. Wir haben eine kurze Latenzzeit und da gibt es tatsächlich Todesfälle, oder?
Ob es jetzt immer so weit kommt, das kann ich jetzt nicht sagen. Allerdings kann das schon ziemlich massiv sein. Und was natürlich auch immer so eine gewisse Sache ist, ist, in welchem Zustand sind die Leute, die hier betroffen werden. Und wenn die natürlich jetzt schon eine gewisse Labilität haben, nicht voll vital sind, dann mag es sein, dass solche Dinge dann schon dazu führen, während ein anderer, der vielleicht ganz vital ist, das gerade noch übersteht oder so. Aber da bin ich jetzt nicht ganz so. Ich habe nebenbei jetzt mal ganz schnell geguckt in eins der Bücher, das man in diesen ganzen Fällen sehr gut heranziehen kann. Das ist von einem Schweizer, René Flammer, und heißt Giftpilze, Pilzvergiftungen. Und da wird eben auch nochmal darauf hingewiesen, eben, dass die Ärzte in diesem Fall eben hier das Atropin mit einsetzen können. Da werden natürlich keine Beeren jetzt irgendwie geschluckt, sondern das wird dann appliziert durch den Arzt in entsprechender Form, dass eben die Symptome nicht weiter verstärkt werden.
Genau. Das Buch ist im AT-Verlag erschienen, können wir nur empfehlen. Ich setze es auch noch mal in die Shownotes. Nervengifte sind also definitiv im Reich der Pilze durchaus nicht so selten und absolut ernst zu nehmen. Was haben wir denn noch auf der Liste? Also eins, was ja im Grunde noch eine Steigerung ist und wo es definitiv auch zu Todesfällen kommt, das ist das Phalloides-Syndrom, richtig?
Ja, da auf jeden Fall. Also das ist natürlich das Syndrom, das in Deutschland somit die allermeisten Todesfälle herbeiführt. Und die ganz typischen Pilze, die damit im Zusammenhang genannt werden, das sind die Knollenblätterpilze, aber da auch nur eine Auswahl davon, und zwar der grüne Knollenblätterpilz. Und ich fasse es mal so im weiteren Sinne zusammen, die weißen. Und das Ganze passiert insbesondere beim kegelhütigen Knollenblätterpilz. Aber es sind auch einige andere Arten, die dazu führen können. Und was da besonders gefürchtet ist bei allen, die Stockschwämmchen sammeln, das sind die Häuptlinge, die eben auch dieses Phalloides-Syndrom verursachen können. Das sind ja so kleine gelbe Pilze, die auf Holz wachsen und von denen man weiß, dass sie durchaus auch mal zusammen am selben Stock, am selben Stamm, eben mit den Stockschwämmchen, die ja sehr begehrte Speisepilze sind, vorkommen können. Es gibt zwar so ein bisschen vielleicht die Tendenz, dass an Nadelholz eher mehr die Häuptlinge auftauchen. Einer heißt an sich auch Nadelholzhäuptling, aber das ist keine Gewähr, also der kann auch mal im Laubholz sein. Und ebenfalls das Phalloides-Syndrom können wohl verursachen kleine Schirmlinge. Also jetzt nicht diese Riesenschirmlinge, nicht die unmittelbare Verwandtschaft jetzt vom Parasol oder so, sondern die wesentlich in der Regel von ihren Fruchtkörpern kleineren, oft sehr hellen weißen Schirmlinge der Gattung Lepiota.
Der Gifthäuptling, ist das der einzige Vertreter aus seiner Gattung, der da das Phalloides-Syndrom hervorruft, oder gibt es da noch, sag ich mal, ähnlich ausschauende Vertreter, die ich da auch verwechseln kann?
Also ich gehe mal davon aus, dass er nicht der Einzige sein wird, sondern dass auch andere möglicherweise das verursachen können. Was da natürlich oft ein Problem ist, ist A, dass die Arten oftmals in Verbindung mit solchen Erscheinungen gar nicht ganz sicher bestimmt werden konnten, auf die Art genau, sondern dass man vielleicht irgendwelche Reste hatte und anhand der Sporen eben sa ziemlich sicher sagen konnte, dass es sich um Häuptlinge zum Beispiel handelt. Aber ob man dann immer wieder sagen kann, dass es Galerina marginata, also der Nadelholzhäuptling im engeren Sinne ist, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Das kann sicherlich auch mal eine andere Art sein.
Also der Giftstoff, das sind Amanitine. Ich habe mal geguckt, das ist also ganz abgefahrenes Ding, so von der Strukturformel her. Das ist also ein Doppelring aus 8 Aminosäuren, schaut wirklich abgefahren aus. Und das ist ein Lebergift, ja, also das schädigt die Leberzellen, indem es die RNA-Polymerase 2 blockiert. Dadurch wird also die mRNA-Transkription gehemmt und es kommt in den Zellen zum Zusammenbruch des Proteinstoffwechsels. Das führt eben zum Zelltod und bedeutet also, dass wir extreme Leberschäden haben. Ganz, ganz tückisch ist hier die lange Latenzzeit, richtig?
Ja, genau. Also im Gegensatz zu den meisten Dingen, die wir jetzt gerade bisher angesprochen hatten, muss man hier eben von dieser sehr langen Latenzzeit, also das können in der Regel so 5 bis 24 Stunden nach der Mahlzeit sein, das kann sogar noch deutlich länger sein. Und ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass rund eben 95% der tödlichen Pilzvergiftungen auf eben dieses Phalloides-Syndrom zurückgehen.
Wie häufig passiert dir das, dass du einen solchen Vertreter aus einem Pilzkorb aussortieren musst?
An sich eher seltener. Was natürlich öfter mal vorkommt, ist, dass Leute jetzt unmittelbar zu mir kommen und sagen, sie haben Stockschwämmchen gesammelt, ich soll mir das doch bitte mal angucken. Ich muss sagen, die, die da gezielt gesucht haben, die haben auch wirklich in der Regel schon ein bisschen Vorerfahrung und kennen sich da aus. Und da waren jetzt Häuptlinge sehr, sehr selten. Es gibt aber auch immer mal wieder die Kandidaten, die alles, was sie mal so im Wald finden, sammeln. Und da kann es schon mal vereinzelt vorkommen, dass auch Häuptlinge dabei sind. Und eine Geschichte fällt mir gerade in dem Zusammenhang noch ein. Als ich so meine Ausbildung gemacht habe für die Pilzberatung und so, und ich hatte auch mal netterweise einen Fernsehauftritt beim Bayerischen Rundfunk, was verwechselt man mit dem grünen Knollenblätterpilz oder vielleicht auch mit dem weißen Knollenblätterpilz, was da immer natürlich im Gespräch ist, das sind die Champignons. Und ich hatte selber mal ein Erlebnis, wo ich dann wirklich durchgeschüttelt worden bin, so innerlich, in Anführungsstrichen. Und zwar habe ich nicht nach Speisepilzen Ausschau gehalten, sondern ich war zur Pilzkartierung unterwegs und es war ein guter Pilztag in einem ziemlich geschlossenen Buchenwald und es war ziemlich dunkel, weil das war so ein mehrschichtiger Buchenbestand und da kann es wirklich ziemlich düster drinne sein, obwohl es mitten am Tag ist. Und ich entdeckte den Champignon, nahm den, guckte mir den an und notierte den. Und ging dann 2, 3 Schritte weiter und dann stand dort wirklich ein grüner Knollenblätterpilz. Und so auf die Entfernung, 2, 3 Meter, habe ich wirklich gedacht, ach, da steht schon wieder ein Champignon. Aber irgendwie habe ich gedacht, ach, guck ihn dir nochmal genau an, nahm ihn, drehte ihn um und plötzlich sah ich, verdammt, der hat ja wirklich weiße Lamellen. Und dann erst wurde mir klar, Mensch, das ist ein besonders helles Exemplar des grünen Blätterpilzes. Und da habe ich mir dann so gedacht, ja, Mai, wenn man so einen Fall hat, also man ist im Wald, hat einen Champignon gefunden, guckt sich den genau an, super, geht man einen Schritt weiter, da steht ein anderer Pilz, nimmt sich den und guckt da nicht genau hin und legt den mit ins Körbchen, da kann dann mal was passieren vielleicht. Aber Gott sei Dank, also eher sehr, sehr selten.
Okay.
Was allerdings für die Pilzberater immer ganz wichtig ist, das Erste, was uns die Ärzte fragen, könnte das Phalloides-Syndrom sein? Und da müssen wir dann oft eben nachgucken und schauen und gucken, finden wir darauf Hinweise? Und eine der wichtigen Sachen sind da also die Sporen. Also wenn man jetzt beispielsweise kein vernünftiges Material mehr so zum Bestimmen bekommt und vielleicht nur noch Reste von der Zubereitung hat oder irgendwie so noch irgendwelche Reste, dass man da guckt, ob man diese auffällig runden Sporen eben von Amanita findet, das wird eigentlich relativ schnell gefragt und auch die der Schirmlinge haben so eine gewisse Form, die man eigentlich erkennen kann, wenn man mikroskopiert und ein bisschen Erfahrung hat.
Das Dumme ist natürlich, es gibt, also da, wo wir jetzt immer gesagt haben, es hat eine kurze Latenzzeit, ne? Und unspezifische Symptome, sowas wie generelle Übelkeit und so weiter, die können natürlich auch mal eine Latenzzeit von 6 Stunden haben, ne? Und da sind wir dann schon so langsam im Bereich, wo du gesagt hast, 5 bis 24 Stunden, Phalloides-Syndrom, ne? Also eine kurze, sag ich mal, eine etwas verlängerte, also eine mittellange Latenzzeit, die ist halt dann schwierig für die Abgrenzung, oder?
Ja.
Kann man sich nicht drauf verlassen.
Nee, und oftmals treten eben schon eher nach kurzer Zeit gewisse Dinge auf, dass man brechen muss oder sowas oder Durchfall bekommt. Und die lassen ja am Anfang noch nicht die Unterscheidung zu. Also deswegen ist es eben immer gut, wenn noch Material dann da ist und das möglichst schnell dann zum Pilzsachverständigen kommt.
Also die tödliche Dosis, gibt es schon so nach 5 Gramm bis zu 5, also bis 50 Gramm Frischpilzen. Also das ist nicht besonders viel. Also da braucht es anscheinend auch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Was gibt es denn da für Gegenmaßnahmen? Also Leberschäden nach einer so langen Zeit, also nach 24 Stunden, das Gift, das zirkuliert natürlich schon ganz schwierig, oder?
Ja, aber glücklicherweise ist die Medizin inzwischen schon so weit, dass man sagen muss, wenn man rechtzeitig zum Arzt kommt, in die Klinik und dann den Behandlungen dort unterzogen wird, ich bin kein Arzt, ich muss wieder sagen, ich weiß nicht genau, was die dann da mit einem machen, aber in der Regel, also kann man da gerettet werden, wenn der Zustand der Person ansonsten gut ist.
Ist aber auf jeden Fall was, was bei Verdacht definitiv in der Klinik gehört.
Auf jeden Fall, genau.
Okay, damit würde ich sagen, wir machen einen Schnitt an dieser Stelle. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei den bei den Vergiftungssyndromen. Wir werden dann weitermachen. Ich denke, das ist ein Thema, das auf alle Fälle so wichtig ist, dass wir dem mindestens 2 Folgen widmen werden. Und ja, ein paar generelle Tipps auf alle Fälle noch für die Pilzsammler von dir als Pilzsachverständigem?
Auf jeden Fall keine Versuche machen, immer auf der sicheren Seite bleiben und lieber noch mal einen draufschauen lassen, der sich auch mit den Pilzen auskennt.
Definitiv mache ich ja auch immer, wenn ich irgendwas gesammelt habe. Ich komme immer erstmal zu dir und sichere mich ab. Gut, damit sind wir am Ende für heute, würde ich sagen. Und ja, wir wünschen euch einen schönen Abend oder wann auch immer ihr unseren Podcast hört und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.
Und ciao von mir. Macht's gut.